So, bei mir ist Ilko Sascha Kowalczuk, mein Name ist Bodo Mrozek und der Surkamp Verlag hat mich gebeten, ein Gespräch zu führen zum Thema Musik. Wir sind im November 2019. Der Mauerfall und in der weiteren Folge die Vereinigung hat jetzt Jubiläum und es wird viel geredet über Politik. Es wird nicht ganz so viel geredet über Kultur, ist mein Eindruck. Und darum fiel meine Wahl auf dich, Ilko. Erstmal willkommen.
Ja, hallo.
Wir haben uns kennengelernt neulich am Rande einer Jurytagung des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten und zwar auf einem Floß auf der Peene, dem Fluss, der da oben irgendwie sehr träge durch Mecklenburg-Vorpommern fließt. Und wir kamen dort auf das Thema Musik. Wir sind etwa gleich alt, muss man sagen, glaube ich, was dein Jahrgang?
Jahrgang 67, also ich bin 52.
Ja, ich bin Jahrgang 68, du warst in Ostberlin, ich war in Westberlin
Also,
und
kennen wir uns ja eigentlich schon.
eigentlich schon, ja. Aber ich kenne dich natürlich sowieso schon länger als Historiker, aber persönlich haben wir uns erst vor kurzem kennengelernt und ich war dann ja eigentlich nicht überrascht, aber fand es dann doch bemerkenswert, dass Musik ja doch eine große Rolle in deinem Leben gespielt hat.
Absolut.
In deinen Schriften weniger, was selber, kann man sagen, Teil der Bürgerbewegung. Und du hast dich in deiner Arbeit in der BSTU, also beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und auch als Historiker, du hast an der Humboldt-Uni studiert, ich habe an der Freien Universität studiert, hast dich viel mit DDR-Geschichte befasst. Dein neuestes Buch, Die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde, ist gerade im Beck Verlag erschienen, wird viel diskutiert momentan. Du bist auch geschichtspolitisch recht engagiert. Es gab eine Debatte jetzt auch über die Rolle der friedlichen Revolution oder auch wie wichtig die Opposition selbst zu nehmen ist im Prozess des Mauerfalls und das Ende des Staatssozialismus. Musik hat aber in deiner professionellen Auseinandersetzung mit diesen Themen bisher gar nicht so die Rolle gespielt, mit einer Ausnahme.
Naja, also, nee, also hat nicht den Stellenwert und schon gar nicht den Stellenwert, den Musik in meinem Leben hat. Aber in einem meiner wichtigeren Bücher, also die ich selber als wichtiger erachte, im Endspiel, so heißt das Buch, Die Geschichte der Revolution von 1989, das ist vor 10 Jahren erschienen, 2009 auch im Beck Verlag. Und da gibt es ein größeres Kapitel, das heißt Jugendkulturen. In diesem größeren Kapitel geht es darum, zu erklären, wie in den 80er Jahren die DDR-Gesellschaft beschaffen war, wie sich gewissermaßen die Krise zuspitzte und wie man die auch an bestimmten Orten spüren, erleben, fühlen, riechen konnte. Und da kann man auf die Wirtschaft schauen, da kann man schauen auf die deutsch-deutschen Beziehungen, da kann man, und zwar eben unterhalb von Regierungsbeziehungen zum Beispiel, also wie Kirchengemeinden Ost-West miteinander Kontakt hatten, wie Verwandtschaftsbeziehungen und der Reiseverkehr von Ost nach West, das System destabilisierte. Kann man sich verschiedene andere Sachen anschauen und dann gibt es eben ein größeres Kapitel, da gucke ich, welche Krisensymptome waren ablesbar in der zugelassenen Literatur? Also wie sozusagen reflektieren Christa Wolf oder Christoph Hein oder Volker Braun die Krise in der DDR. Und in der Untergrundliteratur passierte das sowieso. Wie passiert das auf den Theaterbühnen und so weiter? Und wie äußert sich das in den Jugendkulturen? Und die Jugendkulturen bestehen dann wiederum ja aus zwei Bereichen. Und das habe ich sehr, ja, intensiv eben auch erlebt, weil ich halt am Ende der DDR 22 Jahre alt war. Einerseits, wie äußert sich das in der Musikkultur selbst? Was für Texte sozusagen werden da gespielt? Wie verändert sich die Struktur der Musiklandschaft, die sich ja in den 80er Jahren in der DDR massiv verändert hat und auch sich insbesondere die jungen Bands immer weniger darum geschert haben, ob der Staat sie nun anerkennt oder nicht, ja. Und das andere, und dann eben natürlich in den Texten, ganz klar. Und das andere ist, und ohne das ist ja Musikkultur nicht zu denken, sozusagen der Fankreis. Also welche Fankulturen gab es und hat sich da an neuen gezeigt und beziehungsweise inwiefern lässt sich das als Krisensymptome, die man damals gespürt hat, gesehen hat, deuten und welche Bedeutung hat das heute in der historischen Analyse dessen, was passierte. Und da spielte das dann eine große Rolle. Aber ansonsten habe ich das in den letzten Jahren, also so die Entwicklung in der musikhistorischen Literatur, sehr genau verfolgt, habe auch relativ viele Bücher dazu rezensiert, also alles, was irgendwie so erschienen ist, über Punk-Musik in der DDR, nebenbei gesagt, ziemlich überbewertet in den letzten Jahren, gar keine Frage. Oder auch, was ja immer ein großes Thema ist, Jazz und Diktatur. Ja, also da gab es die Frage Jazz in im Nationalsozialismus, Jazz im Kommunismus, da gab es ja auch eigene Forschungskreise, die sich damit befasst haben. Und insofern hat mich das immer so eben professionell interessiert, aber eben vor allen Dingen als eins meiner absolut großen Hobbys. Wobei ich hinzufügen will, dass gleich am Anfang, ich bin so ein Typ, der, glaube ich, schwer in Schubladen einzuordnen ist. Wir mögen das ja immer, irgendwie alles irgendwie in Schubladen einzuordnen. Das funktioniert bei mir, würde ich sagen, nicht ganz so einfach. Und das zeigt sich eben auch daran, dass ich auch keinen straighten Musikgeschmack habe. Also ich höre das, was mir gefällt. Und das ist ziemlich breit. Und was mir nicht gefällt, höre ich nicht. Und mir ist das auch egal, wie sich das nennt. Und ob das irgendwie Punk ist oder Ska oder was es alles irgendwelche für Richtungen gibt. Sondern so. Und insofern ist das, bin ich so ein typischer sozusagen Kuddelmuddel-Vertreter, der auch seine riesengroße Sammlung, um gleich mal einen Schock für die Hardcore-Fans zu machen, riesengroße Sammlung an Platten und an CDs und an anderen Tonträgern, nicht nach Genre ordnet, wie sich das für einen richtigen Freak gehört, sondern ganz ekelhaft alphabetisch, weil das die einzige Form ist, wie ich überhaupt wieder etwas zurückfinden kann. Und ich weiß, das ist sozusagen für den Hardcore-Fan natürlich gewissermaßen ein Grusel und die werden jetzt alle abschalten, aber ich kann nicht anders, ich mache das alles alphabetisch.
Es soll Leute geben, die ordnen ihre Musiksammlung nach Geburtstag des Leadgitarristen, ne, oder nach Sternzeichen.
Ja, sehr gut. Und das sind dann natürlich echte Freaks, weil die müssen ja, dazu muss man ja das im Kopf haben, sozusagen nach, also wann die Geburtstag haben und wann auch immer. Also mir fällt das oft schon schwer, mir auf Dauer von Bands, die ich irgendwie vielleicht das letzte Mal vor 13 Jahren gehört habe oder vor 33 Jahren, irgendwie mir die Namen zu merken, wer da alles noch in der Band ist. Also insofern, es ist für mich die alphabetische Ordnung irgendwie die, für mein Prinzip, die sich, was ist interessant übrigens, ich habe auch eine sehr große Büchersammlung, also eine sehr große private Bibliothek an zwei Orten, die ist nicht alphabetisch geordnet. Das, was interessant ist darüber, müsste ich selber mal nachdenken, warum ich da eine ganz andere Ordnung habe. Allerdings ist das eine Ordnung, die ein Außenstehender niemals als eine Ordnung erkennen würde.
Ja, das heißt, das ist natürlich auch generationstypisch. Du hast Tonträger noch und nicht nur ein Streaming-Abo. Und bist folglich natürlich auch aufgewachsen mit Tonträgern. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Die besondere Situation von Schallplatten vor allem, aber überhaupt Musikmedien in der DDR. Aber ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Wann ist denn Musik zuerst in dein Leben getreten?
Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass es irgendwie eine Phase in meinem Leben gab ohne Musik. Muss ich dazu sagen, ich bin selber total unmusikalisch. Ich habe irgendwie versucht, auf der Musikschule irgendwie zu landen als kleiner Junge. Und die haben mir dann irgendwie irgendwann so mitgeteilt, geh lieber wieder Fußball spielen oder irgendwas, das wird hier nicht, das mit den Ton halten und so, das ist alles offenbar nicht so deine Sache. Das habe ich auch akzeptiert. Aber ich habe mich immer wahnsinnig dafür interessiert und ich weiß nicht, nun bin ich in Ostberlin groß geworden und RIAS, SFB, ARD, ZDF war sozusagen alles unser alltägliches Programm und im Prinzip all das, was da lief, hörte ich auch. Und ich glaube, das erste Lied, an das ich irgendwie als kleiner Junge singen konnte, irgendwie da war ich 5 oder so, das war Mexiko, so ein großer Hit und dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der hieß, von Rex Gildo, Hossa, so.
Fiesta Mexicana.
Ja, Fiesta Mexicana, genau.
Habe ich also im gleichen Alter auch gehört.
Genau, also nochmal Mexiko. und dann irgendwie so das seichte Zeug. Und dann gab es irgendwann so, als ich 10, 11 war, einen Bruch. Ich habe eine Schwester, die ist 5 Jahre älter. Die hatte dann also irgendwie zu der Zeit auch schon so einen eigenen Kassettenrekorder und nahm so Zeug auf von Rias Treffpunkt und SF Beat und sowas. Das hat mich dann so geprägt und da kam ich dann das erste Mal so systematisch in Kontakt halt mit Led Zeppelin oder Udo Lindenberg. Das waren so zwei sehr für mich prägende Sachen. Bei uns zu Hause gab es systembedingt kaum Rockplatten, weil es eben so wenige gab. Es gab die Beatles-Platten, die mein Vater irgendwie, die erste kam ja 66 oder 67 raus. die gab es bei uns.
Amiga.
Von Amiga, genau.
Label.
Genau, die gab es. Und auch die zweite, die dann ein paar Jahre später rauskam, die hatte mein Vater irgendwie organisiert. Und ansonsten gab es noch so ein bisschen meine Krug, diese Zeug, was in der DDR rauskam, was ja großartig war. Und dann halt Ende der 70er, als ich dann 11, 12 war, dann weiß ich noch, dann kamen so die ersten Sachen, Electric Light Orchestra und AC/DC und alles so, was so angesagt war. Das wurde dann also sehr breit. Und dann bin ich irgendwie mit 13, ungefähr 13, so 1980, durch Zufall das erste Mal in meinem Leben an ein Jazzkonzert gekommen. Und das hat mich auch total infiziert sofort. Ich bin auch relativ in jungen Jahren, was sehr untypisch war, ein Free Jazz Freak geworden im Osten. Das war auch so, das spürte ich so. Ich verstand das nicht, was die da machen, aber ich spürte irgendwie, das muss Freiheit sein. Ja, und das ist für mich dann auch so der Ausdruck von Freiheit gewesen. Und Free Jazz in der DDR hatte eine unglaublich große Bedeutung. Nicht nur, dass es unglaublich tolle überhaupt Jazzmusiker und Free Jazzer gab, sondern auch diese Szene war sozusagen ziemlich kultig. Heute reden eben alle über alle möglichen Szenen, aber über diese Jazz-Szene, diese Free-Jazz-Szene wird viel zu wenig geredet. Naja, und jedenfalls, das hat mich dann relativ schnell infiziert und so hatte ich eben doch von Anfang an sehr breiten Musikgeschmack und das ist dann vor allen Dingen durch zwei Dinge intensiviert worden. Das eine ist, ich habe mir mit 14 ein Tonbandgerät kaufen können, ein tschechisches B93. Das kostete 1150 Ostmark. Das ist also ungefähr ein Monatslohn gewesen, um das mal so deutlich zu machen, was das wirklich für eine Anschaffung war. Mhm. Und da unterschied sich dann auch, wer Freak ist und wer nicht. Ja, also die Warmduscher hatten Kassettenrekorder und die Freaks im Osten hatten halt ein Tonbandgerät. Daran erkannte man schon sozusagen so ein bisschen. Ist natürlich Quatsch und war auch so eine Arroganz, aber es gab auch so andere Unterscheidungen. Hatte man Levi's oder hatte man Wrangler? Und die Levi's-Träger waren die Richtigen und die Wrangler waren irgendwie die mit dem, irgendwie so, auf die man so ein bisschen herabgeschaut hat, war totaler Quatsch war, weil das eine war eine Westjeans wie die andere und die eine war so gut wie die andere, aber halt, es gab andere Unterscheidungen, Pelicano oder Gea oder sonst wie, total absurd. Damit will ich nur sagen, das gab's alles, zumindest in Ostberlin, da wo ich groß wurde, war das sozusagen alles Alltag. Also diese Tonbandgerät war ganz wichtig für mich und ich nahm wahnsinnig viel auf. So eine Tonbänder waren auch relativ teuer. Ungefähr so 30 Ostmark, das war wirklich viel Geld, auch ein bisschen teurer als die Kassetten, aber eine viel bessere Qualität. Mhm. Die waren also auch dauerhaft sozusagen bespielbar und ging auch viel mehr rauf. Und mit dem Tonbandgerät fing ich an, sozusagen auch in Plattentauschringe aktiv zu werden. Ah, ja. Ich war vorher, hatte vorher schon einen Plattenspieler und nun fing ich dann aber an, in Plattentauschringen aktiv zu werden. Und das hieß natürlich, da tauschte man dann nicht Amiga, sondern eben Westplatten. Und das war dann tatsächlich so, was vielleicht heute schwer vorstellbar ist, wenn man irgendwie nur so vage Vorstellungen wie die DDR über das Leben hinter der Mauer hatte. Da gab's alles.
Ja, da würde ich gerne mal einhaken. Also bevor wir auf die Tauschringe kommen, die ja in der Tat sehr interessant sind und ein DDR-Spezifikum, bin ich ein bisschen überrascht, weil was du gerade beschreibst, war man Pelikan-Füller-Besitzer oder GH. Hat man Tonband oder Kassettengerät gehört, weil man katholisch-evangelisch sind. Eigentlich genau solche Antagonismen, mit denen auch der Westen beschrieben wird. Das war bei uns nicht anders in West-Berlin. Und dann erzählst du ja doch, dass Musik eben geschnitten werden konnte. Auch das war im Westen ja eine wichtige Praxis. Also ich habe früher viel mit dem Kassettenrekorder allerdings nur im Radio mitgeschnitten. Obwohl im Westen Schallplatten ja zu kaufen waren, aber im Alter von 14 hatte ich gar nicht das Geld, mir alles, was ich mochte, jetzt als auf Schallplatte zu kaufen. Also dieses Mitschneiden in bestimmten Sendungen. Ich erinnere mich, es waren wahrscheinlich sogar die gleichen Sendungen, die du gehört hast, die ich auf der Westberliner Seite empfangen habe. Die LP-Diskothek mit Henning Voskamp war sehr wichtig im SFB. Warum? Weil der Mann hat die Stücke komplett ausgespielt. Exakt. Und nicht hineingequatscht. Und man konnte es dann eben mitschneiden und dann war es die Hitparade mit Jürgen Jürgens, der immer die neuesten Entwicklungen da berichtet hat. Ich habe allerdings auch noch...
Ich war ein großer Fan von Olaf Leitner.
Ja, ja.
Marcel, wie hieß er? Na, komme gerade auf den Namen nicht, die eine Frau, Marcel Marcion.
Ja, auch SF Beat.
Genau.
War da eine wichtige
Sendung. Es gab im Übrigen auch im Osten so eine Mitschnittsendung.
Ja, welche?
Ja, ich glaube, Duett hieß die eine. Da ist halt, und dann gab es auch Freitagabend Stimme der DDR, so eine drei- oder vierstündige Sendung. Die ging, glaube ich, von 23 Uhr bis 3 Uhr. Da ist allerdings das Problem gewesen, dass diese Sendungen ja nach der 60-40-Regel liefen, also 60% Ostmusik, beziehungsweise eben nicht DDR, sondern osteuropäische Musik und DDR und 40% Westmusik. Und das war natürlich immer ein bisschen zäh, weil man eben auch immer sich ganz schön viel Zeug anhören musste, das man irgendwie eben gerade nicht hören wollte. Und da, also bei diesen Mitschnitten,
das muss man kurz erklären. Also das ist eine Regelung, die geht zurück aufs Jahr 1958, die Regelung zur Aufführung von Musik. Und da hieß es dann eben in der Tat Musik aus der DDR oder wie es damals hieß, den sozialistischen Bruderländern. Wobei meines Wissens ja sogar bestimmte Sendungen im Radio, etwa DT64, die im Jahr 1964 als Programm für die Welt Jugendfestspiele in Ostberlin.
Nee, für das Deutschlandtreffen.
Fürs Deutschlandtreffen.
Das DT steht für Deutschlandtreffen.
Genau, Deutschlandtreffen, Entschuldigung, begonnen haben. Ich glaube, die haben sich eine Zeit lang damit beholfen, indem sie einfach gesagt haben, wir spielen zwar hier mehr Musik aus dem Westen, aber im Gesamtsender haben wir dann dieses Verhältnis dann doch noch gewahrt.
Ich habe das jetzt zum ersten Mal in deinem Buch gelesen, dass das so gewesen sein sollte. Ja. Ich fand das sehr interessant. Ich dachte immer, die haben diese Regelung eigentlich so großzügig umschifft, indem sie dann eben eher so interessante polnische Bands gespielt haben oder Omega aus Ungarn oder irgendwie so. Und deswegen, als ich das jetzt bei dir in deinem tollen Buch gelesen habe, da war ich total überrascht, dass ich dachte, aha, die haben dann also gesagt, okay, also was an 24 Stunden muss man gewissermaßen auf diese 60-40-Regelung kommen, wusste ich nicht.
Ja, es waren so kleine Tricks. Es mag auch sein, dass das in den 80ern dann eben gar nicht mehr so gehandhabt wurde, weil ja immer wieder neue Richtlinien reinkamen. Ja, aber Schallplattentauschringe, also Musik war offenkundig im Rundfunk erhältlich, nicht anders als im Westen.
Also ich wollte
überall in der DDR, muss man sagen.
Ne? Genau, ich wollte noch mal eine Sache sagen, dass das ganz unmissverständlich auch klar ist. Ich rede hier wirklich aus einer Ostberliner Perspektive. Da gab es natürlich ganz andere Verwandtschaftsbeziehungen nach Westberlin. Es war auch viel einfacher, Kontakte, die man geknüpft hat, vielleicht weil man jemanden auf einer Party kennengelernt hat, auch aufrechtzuerhalten. Es war auch einfacher, praktisch über die Mauer hinweg irgendwie, also auch Tonträger auszutauschen oder so. Also ich glaube nicht, dass das, was ich hier erzähle, sag mal, für Sömmer da oder für Wolgast so typisch ist. Aber ich glaube, für Ostberlin, jedenfalls für die, die interessiert waren, ist das schon nicht untypisch. Und das andere, was ich auch gemacht habe, ist, und das ist halt schon fast kurios, so bestimmte Sendungen, zum Beispiel die langen Nächte des RIAS, komplett mitzuschneiden. Also ich erinnere mich, als die erste oder zweite Detektivscheibe, von Udo Lindenberg erschienen ist, also der Detektiv, aber er redet ja immer von 1 und 2, da gab es eine lange Nacht, dass Udo Lindenberg im RIAS und die saßen dann da in ihrem Studio und ich habe das heute alles noch im Ohr, die rauchten und tranken und da waren irgendwie 36 Leute in irgendwie so in 12 Quadratmeter, keine Ahnung. Und ich habe diese Sendung komplett mitgeschnitten und habe mir die immer wieder angehört, mit dem Ergebnis, dass ich irgendwann alle diese Dialoge, die auch teilweise total sinnfrei waren, alle mitreden konnte. Und warum ist das erwähnenswert? Also und deswegen erwähne ich jetzt schon wieder Udo Lindenberg, obwohl der mir seit ein paar Jahren doch, sagen wir mal, nicht mehr so nah ist und musikalisch schon lange nicht mehr so nah ist. Weil der mit seinem Gequatsche, mit seinem Genörgle, mit seiner Art und Weise irgendwie Coolness zu verstrahlen und wahnsinnig wirkungsmächtig auf viele ostdeutsche Jugendliche waren. Obwohl er nicht, weil er so weit weg war, sondern so mit seiner Art und Weise auch über Herrschaften zu reden, über die da oben und so weiter. Und in dem, ich glaube, nicht nur ich, sondern viele eben auch so eine Wortbeiträge mitgeschnitten haben und sich die dann immer wieder angehört haben, das hinterlässt natürlich einfach auch Spuren in den Köpfen. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist das...
Das Thema ist ja ganz aktuell. Vor ein paar Tagen hat Stefan Brandner, der dem Rechtsausschuss des Bundestages vorsteht und AfD-Politiker ist, hat geäußert, das Bundesverdienstkreuz, was Udo Lindenberg bekommen habe, das müsse er zurückgeben oder das vielleicht noch nicht, aber er hat es als Judaslohn bezeichnet. Große Debatte über den Rücktritt von Brandner jetzt. Das ist natürlich vor dem Hintergrund, welche Rolle Udo Lindenberg dann da wirklich auch als einer der wenigen Westmusiker, die sich seit der DDR eigentlich permanent auch um die andere Seite gekümmert haben, auch in Zeiten, wo das quasi uncool war und man sich eher nach Amerika orientiert hat, ist vor dem Hintergrund natürlich irgendwie besonders krass.
Also wirklich speziell Udo Lindenberg, also absurd, dass vielleicht sich auch für Ältere anhört, die dann mit ihm nicht mehr so viel anfangen konnten. Der hat mehr für das Wachhalten der deutschen Einheit in den Köpfen der jungen Leute gemacht als viele andere. da, also so, ich meine, so an meinen Kopf, ich meine, ich war immer politisch total interessiert, historisch interessiert, aber da sind jetzt natürlich irgendwie so die Bundestagsreden oder so, die ich mir angeschaut habe. Ich habe die Schule geschwänzt, was sich heute kaum noch jemand vorstellen kann. Ich habe die Schule geschwänzt, bin von der Schule nach Hause gerannt, um mir Bundestagsdebatten anzuhören. Das ist total, hört sich total krank an, aber das war irgendwie... Das war eine Welt, wenn man da irgendwie die Leute hat diskutieren, hören über Dinge, von denen ich keine Ahnung hatte, die hat mich fasziniert, das fand ich unglaublich. Aber trotzdem hat mich das nicht so erreicht, wie gewissermaßen das, was so eine Type wie Udo Lindenberg gemacht hat. Der da nicht, bei ihm kann man ja nicht mal sagen, wider Willen oder ohne Absicht, sondern das war Teil seines Programms. Er hat in allen seinen Konzerten immer wieder seine Fans in der DDR gegrüßt und so. Und man wusste, okay, der hat uns nicht vergessen, wir hören irgendwie... irgendwie um einen Nabel herum und ja, es, und insofern natürlich hat er das verdient, gar keine Frage. Da will ich immer in dem Zusammenhang auch nochmal eine Geschichte erzählen, auch wenn wir jetzt gerade von den Plattentauschringen wegkommen. Als Bab in die DDR kommen sollte und ihr Konzert im Palast der Republik spielen sollten und ich hatte eine Karte und weil ich irgendwie eben, weil das Musik für mich so wichtig war, dass ich praktisch auf allen wichtigen Konzerten war, die in der DDR stattfanden in den 80er Jahren. Und da hatte ich eben auch für Bab mir irgendwie eine Karte organisiert. Und dann hieß es ja, ich glaube, so nachts um zwei an dem, in der Nacht, bevor sozusagen das dann im Konzert sein sollte. Also Bab sind wieder abgereist. Die werden nicht spielen, weil sie sich nicht zensieren lassen wollen. Sie sollten eine Liste einreichen und sie haben sich geweigert. Und sie haben sich vor allen Dingen geweigert, ein Lied eben nicht zu spielen. Und dann wurde das oft so dargestellt, als dass die DDR-Fans enttäuscht gewesen wären, dass sie wieder abgefahren sind. Und die Wahrheit ist, dass das alle richtig toll fanden, dass sie sich haben eben nicht von denen sozusagen vorschreiben lassen, was sie, ich sag das jetzt mal so ein bisschen theatralisch, uns da vorsingen. Und dass wir da, jedenfalls ich, auch ein großes Verständnis dafür hatte und das eine klare Haltung fand. Und so eine klare Haltung hat eben dann auch wieder Spuren hinterlassen, dass man sagte, okay, also wenn die hier sozusagen ganz klar sagen, passt mal auf, so nicht mit mir, dann kann ich das hier auch sagen, dann muss ich das hier auch sagen.
Wir behalten die Plattentauschringe im Hinterkopf, aber weil du gerade sagst, du warst auf allen wichtigen Konzerten in der DDR, welche waren das so?
Naja, also über die jetzt alle so reden, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Joe Cocker, was weiß ich, Barclay James Harvest. Ich war bei allen möglichen Jazzkonzerten auch im Ausland in Warschau bei dem legendären Miles Davis Konzert in der Jamboree. Und, also als Jazz-Freak hatte man ja den Vorteil, dass ganz viele große Jazz, also Jazzer sozusagen, die auch in die DDR kamen, Joe Henderson und so eine Leute, also wirklich sozusagen, das war schon toll. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Joe Henderson im Friedrichstadtpalast gesehen habe, da waren diese Berliner Jazztage. Und es war eine große Sache. Der Saal war voll, irgendwie tausende Leute und jubelten und sonst was. Und dann komme ich das erste Mal nach dem Mauerfall nach London. Das waren so meine Sehnsuchtsorte. London, New York, West-Berlin, weil ich wusste, da tanzt der Bär, da sozusagen in die Clubs gegangen und so. Und das war alles ganz wichtig für mich, auch sozusagen gerade die Jazz-Clubs, Blue Note in New York und so. Und dann komme ich in Camden in London in so eine bekannte Jazz-Bar.
Nach 89,
ja, natürlich nach dem Mauerfall und da steht so ein Schild, heute um 15 Uhr spielt Joe Henderson und ich denke, was ist hier, wie 15 Uhr und so, und dann bin ich da hingegangen und dann saß ich da neben Joe Henderson und 12 anderen Freaks und der spielte da und ich dachte, wow, was ist das für eine komische Welt, hier spielt er einfach mal so nachmittags, keine Sau interessiert's und noch vor zwei Jahren im Friedrichstadtpalast hinter der Mauer tausende Leute jubelten ihm zu, also das war irgendwie schon auch für mich ein Kulturschock, dass so ein Freak, aber weil du nach den Konzerten fragst, da kann man viel erzählen, John Mayall und sonst was habe ich erlebt, aber das absolut beeindruckendste, beste, was ich je erlebt habe, das war ein Konzert, was eigentlich gar nicht erzählbar ist, nämlich Carlos Santana, 1987, Anfang April im Ost-Berlin. Der spielte zwei Konzerte, ich hatte keine Karten bekommen. Ich habe eine ganze Nacht vor dem Palast der Republik angestanden, dann machten die auf, es gab einen Polizeieinsatz, alles Mögliche, was dann eben immer so passierte. Leute wurden verhaftet und so. Scheiben gingen zu Bruch, was eine relativ interessante Sache war, weil die Scheiben im Palast der Republik ziemlich dick waren und die zerplatzen dann da irgendwie so. Und dann verkauften die an so ein paar Heinis Karten und sagten auf einmal, die Karten sind ausverkauft. Ja, und das waren zwei Konzerte, 4.000 oder 5.000 Leute. da dachte man, okay, ja, klar, hier scheiß Zone, ja, wie immer irgendwie die Bonzen kriegen die scheiß Karten, egal. Und dann war das Konzert, ich glaube so 5. 6. April muss das so gewesen sein, 1987, das war so im Reigen der Inszenierung 750 Jahre Berlin, der Osten und der Westen, die wollten sich so gegenseitig überbieten und haben nun im Osten eben auch so Stars rangekarrt. Das hing auch damit zusammen, dass die SED-Führung so ein bisschen mitbekommen hat, okay, wir müssen auch irgendwelche Angebote machen, damit die Jugend uns hier nicht weiter wegrennt. Und dann kam eben so eine Konzert und Carlos Santana stand eben da ganz am Anfang und ich hatte keine Karten und dann waren wir da so ein paar Freaks, so was, ein paar Dutzend, vielleicht 200, 300, keine Ahnung, die also ohne Karten in diesen Palast gekommen sind. Wir sind dann auch bis zu der ersten Kartenkontrolle gekommen und da standen dann so die Leute, die hatten immer so gleiche Anzüge an, man wusste, das ist irgendwie Einlass, aber ist irgendwie so Stasi, die hatten so ihre eigene sozusagen Abteilung, also eine Gruppe, die da irgendwie postiert waren, die sahen auch alle sehr mächtig aus. Ja, und dann standen wir da und sagten, oh, komm, wir wollen rein. Und ich war da mit einem Freund. Mein Freund holte irgendwie so Klappstullen raus. Darüber lachen wir heute noch. Der hatte so einen komischen Mantel an. Und alle dachten, nun, der ist bei der Stasi und konzentrierten sich alle auf ihn und sagten so, ey, du bist Stasi-Schwein hier unter uns, weh weg. Und mein Freund lachte bloß irgendwie so und sagte, na, habt ihr sie noch alle oder so? Und in dem Moment kam jemand von oben raus. Und so nach 10 Minuten, nachdem das Konzert begonnen hatte, und fluchte die ganze Zeit, ja, scheiß Musik, und sagte so ein paar rassistische Begriffe und so. Und ich sagte, wie, haust du ab oder so? Und das war so ein Anzugträger, der passte da auch nicht drin. Ja, und fluchte weiter, habe ich gesagt, na, kann ich deine Karte haben? Ja, klar. Und gab mir seine Karte. Ich war drin. Und es war noch relativ kalt, ich hatte eine Mütze auf, einen Schal an, irgend so eine freakige Jacke und so und kam in diesen oberen Rang und da muss man sich vorstellen, wenn man das nicht kennt, diese Sessel im Palast der Republik waren extrem tief, man saß da irgendwie so scheiße und ich setzte mich aber gar nicht hin und tanzte und um mich herum saß alles da völlig desinteressiert. Und in jedem einzelnen Rangblock waren so 1, 2 Freaks, die total abtanzten und ansonsten guckte alles. Und dann kamen immer mehr Leute rein. Entweder weil Leute rausgingen und ihnen die Karten gaben, beziehungsweise irgendwann hat dann tatsächlich der Palast unten ein Tor eröffnet und die haben die ganzen Freaks reingelassen. Und dann gab's eine derart abgefahrene Stimmung. Das sieht man auch heute noch auf dem Filmmitschnitt, den es davon gibt, und am Ende, also nach einer Stunde oder so, das Konzert ging über 3 Stunden, hat der ganze Saal getanzt und niemand blieb mehr da. Und Santana sagte dann später, der hat es auch jetzt gerade nochmal in einem Interview vor ein paar Monaten gesagt, dass das für ihn eine sehr interessante Erfahrung war, weil das war 87, da war er nicht mehr so angesagt in der westlichen Welt, ja, also so sein erster Höhenflug war vorbei und der nächste kam ja dann irgendwie erst 15 Jahre später mit Maria Maria und da war er eigentlich irgendwie nicht so angesagt, ja, klar, in Südamerika war in der westlichen Welt nicht so und nun kommt er hier in dieses komische Ostberlin, er fährt hinter die Mauer, hat ein komisch mulmiges Gefühl und auf einmal erlebt er, wie so ein ganz komischer Saal völlig explodiert und alle mit ihm Freedom, 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 sozusagen abfeiern, weil das war die Platte, die damals gerade auf dem Markt war und die kam übrigens dann auch bei Amiga raus.
Ah ja, also was daran ja vielleicht klar wird, sowohl aus der Geschichte, in London sind die Leute gar nicht so interessiert daran oder auch MusikerInnen erinnern sich an ihre Auftritte in der DDR ganz anders oder haben da eine ganz andere Begeisterung erlebt, ist dann, dass Musik doch eine ganz andere Rolle gespielt hat, wahrscheinlich im Osten, obwohl, wenn man dir jetzt so zuhört, das Who is Who der Pop, Rock und auch Jazzszene sich durchaus die Klinke in die Hand gab und Musik auch erhältlich war. Man muss jetzt aber natürlich schon noch
mal... Aber da muss ich jetzt dazu sagen, das hört sich jetzt auch wirklich nur so an, ja?
Darauf will ich hinaus.
Genau.
Zum einen war wahrscheinlich die Situation in den 80ern eben nicht mehr die der 50er, 60er Jahre, wo ganz hart auf den Jazz Reginald Rudolph, der von SED-Schlägern zusammengeschlagen wurde, Musterprozess bekommen hat. Wir müssen vielleicht kurz erinnern an die etwas bekannt gewordene, aber eigentlich auch weitgehend vergessene Beat-Demonstration in Leipzig 1965. 1000 Jugendliche protestieren gegen die Auflösung ihrer Bands, gegen die erzwungene Umbenennung vom Englischen ins Deutsche von Bands. Das ist aber jetzt nicht mehr ganz die Situation in den 80ern, es gibt eine gewisse Lockerung.
Also vielleicht darf ich noch mal ganz kurz, ja, was sagen zu Jazz, ja, weil interessant war ja, neben Frankfurt am Main war ja Nachkriegszeit Berlin, und zwar Ostberlin, ein Jazzzentrum. das entwickelt sich dann auch irgendwie so ein bisschen weiter. Und dann ist das Problem in sozusagen in den 50er Jahren, hier rät der Jazz als Ausgebot amerikanischen Kulturimperialismus immer stärker gewissermaßen so ins Fadenkreuz der kommunistischen Kulturwächter. Die wollen davon nicht hören, was irgendwie ein bisschen absurd ist, wenn man sich so ein bisschen aus den Wurzeln des Jazz und Blues auch nur erinnert. Muss man nicht mal große Ahnung haben, wo das eigentlich herkommt. Und der Todesstoß für den Jazz im Osten ist von Franz Josef Strauß verpasst worden. Als Franz Josef Strauß Verteidigungsminister wurde, hat er sozusagen den Bebop zum Sound der Bundeswehr erklärt. Und damit war gewissermaßen natürlich klar, okay, da kann man im Osten jetzt nur gegen halten. Und da passiert dann, was ja Reginald Rudolph auch in seinem Buch Jazz in der Zone sehr genau beschrieben hat, sozusagen wie dann der Jazz weggedrückt wird. Allerdings nach ein paar Jahren haben sie festgestellt, das ist Quatsch, und dann wird es einer der ersten großen Devisenbringer für sozusagen den Kulturbereich der DDR.
Und Jazzmusiker haben ungeahnte Reisefreiheiten genossen. Uschi Brüning, die vom Schlager zum Jazz kam, mit dem Free Jazzer Ernst Ludwig Petrowski, genannt Luten, verheiratet ist, hat gerade ihre Autobiografie veröffentlicht, wo ganz erstaunliche Freiheiten beschrieben werden. Sie hatte einen Reisekaderpass und konnte mal eben spontan rüber nach West-Berlin. Luten Petrowski spielte sogar in der Grunds Jazzband bei einem Schweizer Jazzmusiker und tourte die 80er Jahre durch die USA, nach Japan, nach Indien. Also da sind viele Dinge möglich gewesen, die, glaube ich, viele Leute, die jetzt so ein Klischeebild der DDR haben, gar nicht für möglich halten. Gleichwohl war die Musik wahrscheinlich auch für euch damals deswegen so bedeutend, weil ganz frei war sie ja auch in deiner Zeit nicht.
Nee, natürlich nicht. Das war, also zu der Kultur, zu der Musik gehört ja die ganze Kultur drumherum, wie man aussah, was man sich angezogen hat, wie man die Haare trug, bla bla bla. Ja, das, und das war natürlich auch die Sehnsucht nach dem Westen im Osten im Prinzip, ja, und was ich eingangs schon sagte, also für mich jedenfalls war das auch nie so wichtig, wie man jetzt in welche Schublade man da irgendwas macht. Hauptsache, das gefällt mir. Ich war in den Underground-Kellern, wo irgendwie Leute sich an Punk herumfummelten und was heute alles total hochgejatzt wird, genauso irgendwie so bei Bluesmessen und in ganz höchst offiziellen Konzerten, so, also eben, was mir gefallen hat. Aber es war eben natürlich so, es gab von allem zu wenig. Und ich habe jetzt irgendwie so ein paar große Namen aufgezählt, Dylan oder Bruce Springsteen oder Santana. Ja, die kamen aber genau einmal, die kamen alle am Ende der DDR. Deswegen reden wir auch alle, wir Zonis, darüber so unentwegt, weil wir die genau einmal erlebt haben. Wir haben ja, ich habe geheult bei dem einen oder anderen Konzert, weil ich es nicht fassen konnte, dass ich also irgendwie den Meister His Bobness jetzt irgendwie live da sehen kann mit Tom Petty und weiß der Teufel was. Weil das irgendwie in meinem Lebensplan eigentlich so nicht vorgesehen war, sondern da gab es eine riesen Sehnsuchtslücke gewissermaßen, und eigentlich bin ich davon ausgegangen, die wird auch so bis ans Ende meiner Tage bleiben, und nun auf einmal wurde die gefüllt. Das waren schon tolle Sachen. Das war mit den Platten auch so. Natürlich gab es Lizenzplatten. Also ich bin jeden Dienstag oder Donnerstag in die Grünstraße nach Berlin-Köpenick gefahren. Da gab es einen privaten Plattenladen und habe mich angestellt, etwa 2 Stunden in der Mittagspause von 13 bis 15 Uhr. Und dann machte der um 15 Uhr auf, und dann hat man erfahren, ob er an diesem Tag, ich glaube, es war ein Dienstag, oder ich kann auch, oder ein Donnerstag, ich habe es jetzt einfach vergessen. Und dann hat man erfahren, ob es an diesem Tag eine sogenannte Lizenzplatte gibt oder nicht. Also ob das Staatslabel Amiga eine aus westlicher Produktion stammende Platte übernommen hat und die in Lizenz gedruckt hat, und ob man die verkauft, ob die nun verkauft werden. Und in der Grünstraße in Berlin-Köpenick, das war einer der Plattenläden, die, wenn es so eine Westplatte gab, gab es dort besonders viele. Und da stand man dann 2 Stunden, und von 4-5 Mal anstehen hatte man einmal Glück, dass es eine Lizenzplatte gab. Das hieß noch lange nicht, dass das irgendwie eine vernünftige Lizenzplatte ist. Das konnte auch irgendwas anderes sein, Gitte oder irgend so ein Zeug, was ich nicht hörte. Aber dann hat man die trotzdem gekauft, die kosteten alle 16,10 Mark. Und da hatte man was zum Tauschen. Und ich habe das jetzt nicht so genau mehr im Kopf. Michael Rauhut könnte die genaue Zahl sagen. Ich würde mal sagen, in den 80er Jahren sind vielleicht 200 so eine Lizenzplatten erschienen. Ich würde mal behaupten, davon habe ich 90% oder vielleicht waren es auch 300, jedenfalls ich habe die auch fast alle, weil ich eben da immer angestanden habe, wenn es irgendwie ging, und habe mir das Zeug besorgt. Aber in meinem Büchlein, was ich führte, wo ich immer mir einschrieb, welche Bücher ich unbedingt haben will aus dem Westen und welche Platten ich ungefähr brauche, da standen ungefähr 10.000 Platten, die Normen meines Erachtens sind, die man also bräuchte, um überhaupt mitreden zu können, ja, zu schweigen von irgendwas Außergewöhnlichen. Und davon hatte ich jetzt auch irgendwie nicht 200 oder 300, weil die im Osten rausgekommen sind, weil die meisten, die rausgekommen sind, waren halt Sampler. Also von Who oder von Stones oder was auch immer, von meiner absoluten Lieblingsrockband Led Zeppelin kam überhaupt nicht raus im Osten. Aber dann gab es aber wieder Tricks bei Melodia, dem russischen Staatslabel. Da kam zum Beispiel Led Zeppelin 4 raus. Bei Supraphon, dem tschechischen Staatslabel, kam Led Zeppelin 1 raus. Also mit anderen Worten, zu diesem Markt gehörte natürlich auch das, was Balkanton in Bulgarien, was in den ganzen anderen Ostblock-Staaten bei den Staatslabels herauskam. Da hatte man auch irgendwie so Verbindungen. Da konnte man irgendwie ja hinfahren und so. Aber der eigentliche Tauschmarkt war natürlich nicht diese Ostpressung, da könnte man auch noch witzige Anekdoten erzählen, sondern natürlich die Originalpressung. Und also ich habe zum Beispiel hörte zu einem Tauschplattenring wenige Tage nach dem Erscheinen vom 2001-Katalog sozusagen war der in meinen Händen. Monat für Monat für Monat und ich konnte ankreuzen und dann wurde sozusagen, konnte man sehen, wie das besorgt wurde und dann hat man das irgendwie gekriegt. Das kostete 100 Mark eine Platte. Und da, ich hatte natürlich auch kein Geld, also hatte irgendwie genau irgendwie so 3-4 Platten und die zirkulierten, die kaufte ich, überspielte die auf mein Tonband, ich gab die wieder ab und so die nächsten. Andere, die Geld hatten, die konnten natürlich anders agieren. Und also das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt, was extrem wichtig war in den 80er Jahren, waren die privaten Plattenläden in Ungarn, in Budapest. Dort gab es sozusagen in den Hinterhöfen ganz viele Plattenläden und dort hat man praktisch alles bekommen. Entweder hat man das für 15 bis 25 D-Mark gekauft. Natürlich, also ich habe auch immer irgendwie versucht, mit D-Mark da nach Budapest zu kommen, was schwierig genug war. Oder was viele Plattenläden in Budapest gemacht haben, also von diesen privaten, man konnte auch dort mit Ostgeld, also DDR-Geld, das Zeug kaufen. Und auch das kostete 100 Mark. Also mit anderen Worten, da sieht man schon, das waren totale Investitionen. Und das erklärt im Übrigen auch so ein bisschen diese enormen Preise für Platten und Bücher, warum Leute, die aus der DDR kommen und damals, sagen wir mal, Bücher sammelten oder Platten sammelten, das auch über den Mauerfall hinweg nicht wirklich ablegen konnten. Weil das sind letztendlich in der Sozialisation in meinem Kopf unersetzbare Schätze. Das ist eben nicht irgendeine Platte, das ist nicht irgendein Buch, was ich, wenn ich es verliere, irgendwie mir morgen wieder kaufen kann, sondern in meinem Sozialisationsdenken war das sozusagen jetzt oder nie. Und wenn ich das habe, werde ich es auch nie wieder kriegen. Und ich weiß noch, als ich meine Oma brachte mir, was schwierig war, ich habe ihr das erklärt, wo sie die billig bekommt, hat sie aber irgendwie nicht geschafft, jedenfalls billiger, hat sie dann aus dem KDW geholt, Led Zeppelin 2. Ich hatte auch dann irgendwann alle Led Zeppelin-Platten. Und die brachte mir die mit für 19,99 irgendwie. Und ich hatte ihr in Laden gesagt, da kriegst du das für 12,99, aber sie hat es nicht gefunden, brachte sie mir jedenfalls für 19,99. Aus dem KDW mit und ich habe das auf meinem Plattenspieler zu laufen, kommt ein Freund vorbei, ich war vielleicht so 15 Jahre und der erzählt so ganz ausufernd und macht so mit seinen Händen und haut volle Kante auf den Platte rauf und der Tonarm geht einmal so quer über die Platte und ich dachte, ich muss sterben. Hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass das eine Westplatte ist und irgendwie dieser Platte gar nichts passiert.
Wir konnten was ab. Ja. Ja, also die Freiheit wird dann auch besonders wertvoll, wo sie eingeschränkt wird. Und ich finde es wichtig auch, dass du erwähnt hast, welche Rolle auch der osteuropäische Markt gespielt hat. Es gab ja auch in der frühen Zeit, das ist mir im Archiv auch begegnet, dann solche Proteste von Schülern, die etwa auf Klassenfahrt waren, in der Tschechoslowakei Platten mitgebracht haben, die wurden an der Grenze konfisziert und dann schrieben die an die Radiosender, warum schadet die Beatles-Musik dem ostdeutschen Sozialismus, aber der tschechische Sozialismus kann damit leben. Und in Ungarn muss man wahrscheinlich auch wissen, dass die Ungarn schon Reisefreiheit genossen haben und ganz anders aus dem Westen importieren konnten. Ich will zum Ende unseres Gesprächs aber auch nochmal eingehen jetzt auf das Ende der 80er Jahre, auf den Mauerfall. Du hast jetzt sehr stark betont, welche Rolle Kulturgüter gespielt haben eigentlich in der Vorstellung auch von persönlicher Freiheit, sowohl Musik als auch Literatur. Es gibt so zwei Klischees, die mir in letzter Zeit oft begegnen. Das eine ist, dass der Mauerfall im Grunde genommen so einen konsumistischen Hintergrund hatte. Die Leute wollten da in erster Linie konsumieren, stürmten dann die weiß ich was, die Kaufhäuser und wollten da eben vor allem kapitalistische Konsumgesellschaft und die Kultur spielt gar nicht mehr so die große Rolle. Und das andere Klischee, was jetzt oft bemüht wird, auch in so populäreren Ausstellungen, Techno war der Sound der Wende, wo ich immer mich ein bisschen wundere, weil 89 war das eine ganz kleine Szenerie eigentlich, auch im Westen, in West-Berlin, da werden so Zeitphänomene zusammengedacht. Ich glaube, der DDR-Musikgeschmack war ein bisschen anders als der im Westen. Die DDR hat ja auch eigene Genres hervorgebracht. Du hast die Bedeutung von Free Jazz betont. Es gab ja auch eigenartige Melanchen oder Assemblagen von Jazz und Rockmusik, also Jazzrock, Artrock. Überhaupt eine größere Präferenz für deutsche Texte in der DDR ist mir immer aufgefallen.
Jazzrock-Lyrik.
Jazzrock-Lyrik, also auch diese Verbindung, die vielleicht mal in den 60ern in Amerika mit den Beat Poets oder so begonnen hat, in der DDR, auch im Prenzlauer Berg, wo wir hier gerade sitzen, ja, in einem ganz anderen Prenzlauer Berg als zu der damaligen Zeit in den
Hintergrundlesungen. Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank.
Ja und nein, ja, vielleicht.
Ich sage Gott sei Dank.
Ja, klar. Aber die Lyrik wird hier auch nicht mehr so hochgehalten, vielleicht das wie damals. Also wenn du an den Mauerfall dich zurückerinnerst, der jetzt Jubiläum hat und das mit Musik mal zusammendenken sollst, geht das?
Also natürlich geht das. Also für mich ist der Mauerfall ja nur die Folge eines Prozesses, in dem ein kleinerer Teil der Ostdeutschen in einem Kontext von weltpolitischen Veränderungen, die vor allen Dingen im Zusammenhang mit Ungarn, mit Polen, mit Gorbatschow stehen, mit einer Veränderung der Blockkonfrontation überhaupt nur zu denken sind. Aber in diesem Kontext und den Krisenerscheinungen der DDR-Gesellschaft, des SED-Staates, hat es also eine kleine Minderheit von ein paar hunderttausend Leuten den Aufstand gewagt. Einige hunderttausend sind abgehauen, andere sind auf die Straßen gegangen und haben gesagt, okay, wir wollen hier in diesem Land etwas verändern, wir wollen den Sozialismus verändern. Es ging nicht um die Abschaffung des Staates, es ging nicht um die Wiedervereinigung. Das war überhaupt nicht vorstellbar, dass die Nachkriegsordnung sich einfach so auf den Kopf stellen ließe. Es war auch gar nicht vorstellbar, dass die Russen einfach so ihren geopolitischen, strategisch wichtigsten westlichen Vorposten einfach über Nacht aufgeben würden für ein Appel und ein Ei. Also das so und insofern ist aber dieser Prozess im Sommer 89 bis Oktober 89 für mich so wichtig, weil hier es erstens darum ging, sich die Freiheit selbst zu erkämpfen, die Bedingungen für den Mauerfall und das war eine Folge schon dieses Freiheitsprozesses und auch in dem Kontext zum Beispiel finde ich das immer ein bisschen absurd, dass diese Demonstration am 4. November 1989, also auf dem Ostberliner Alexanderplatz, vielleicht 200.000 Leute demonstrierten, so hochgejatzt wird, weil das war eine Veranstaltung, die im Verbund von Theaterleuten, SED, Stasi und Polizei organisiert worden ist. Also das ist gewissermaßen schon ein Ergebnis der Revolution gewesen. Und diese Sache, also der Selbstbefreiung, zu der dann auch die Wiederaneignung der eigenen Geschichte gehört und die Wiederaneignung von Kunst und Kultur, das hat eben eine lange Vorgeschichte. Und dazu hört eben auch, was wir jetzt hier noch nicht besprechen konnten oder will ich es wenigstens erwähnen, die neue Underground, Offground, Subground-Musik, wie man es auch immer nennen will, im Rockmusikbereich, was heute oft verkürzt wird als Punk oder wie auch immer, was zu Ostzeiten die anderen hießen. Und das hatte eine enorme aufweichende Wirkung, weil zum Beispiel in dem schon von uns erwähnten Radiosender DT64 monatlich ist und später, glaube ich, 14-tägig sogar, es eine Sendung gab, Paroktikum, Sonntagabend, und da sind zwei Stunden lang also Punk und New Wave Musik erst aus England und woanders her gespielt worden, und dann konnten Bands auch einfach ihre Kassetten hinschicken und die wurden dann dort abgespielt, und da hörte man ständig neue Töne und vor allen Dingen verstand man da auch manchmal die Texte, was man bei den Konzerten in der Regel ja nicht gemacht hat, und das war so ein neuer Sound. Und das gipfelte dann meines Erachtens eben auch darin, dass es gibt ja so eine schöne CD, Sound der Revolution oder Sound of Revolution. Das ist so ein Sampler, da werden aus allen möglichen Ländern, aus Russland, aus Polen, aus der CSSR, aus Bulgarien und eben auch aus der DDR, so die Lieder zusammengebracht, bei denen man sagt, okay, das ist irgendwie so der Sound der Revolution. Und in Deutschland hört man immer wieder, das ist das Lied der Revolution und das ist das Lied der Revolution. Ich glaube, man kann sich auf eine Sache einigen, dass zwei Lieder auf keinen Fall die Lieder der Revolution waren. Das eine ist Wind of Change of Scorpions. Das gibt einen ganz klassischen Grund dafür. Das Lied gab es einfach noch nicht, als die Revolution war. Und das andere ist natürlich irgendwie so ein Klischee und es ist so lächerlich und trotzdem muss man es erwähnen. David Hasselhoff auf der Straße nach Süden oder Looking for Freedom. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das glaubt, glaube ich, nur David Hasselhoff. Ich persönlich glaube, der Sound der Revolution stammt von Herbst auf Peking, Bakschisch-Republik, Schwarz-Rot-Gold ist das System, morgen wird es untergehen. Das hat mir da sozusagen auf einmal jemand in Konzerten entgegengebrüllt. Das war unmissverständlich. Das war die kraftvolle Wut, die dahinter stand, war ganz klar. So geht's nicht weiter. Aber auch auf dem offiziellen Staatslabel Amiga erschienen nun Lieder, die man durchaus als zum Sound der Revolution zählen kann. Silly, SOS, keiner darf beim Kompass stehen, wir haben bloß noch nicht die Schlüssel von der Waffenkammer. So eine Zeilen kommen davor. Oder Panko, die letzte Platte zu DDR-Zeit, Langeweile, zu lange dasselbe Land gesehen, zu lange die alten Männer gehört. Also ich meine, das ist alles sozusagen, sind alles Mosaiksteine, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Letztendlich hat niemand anders als Václav Havel auf den Punkt gebracht, um zu begreifen, welche Bedeutung die jungen Kulturen, welche Bedeutung Rockmusik, Jazzmusik, alle möglichen Musikgenre für den Osten hatten, für ihren emanzipatorischen Aufbruch. In 1990 besuchen ihn die Rolling Stones. Er ist großer Rolling Stones-Fan auf seiner Prager Burg beim Präsidenten, bei der Ikone des der osteuropäischen Dissidenz. Und sie verneigen sich vor ihm, Keith Richards, Mick Jagger, und wollen ihm ihre Ehrerbietung zeigen, indem sie sagen, du bist unsere Ikone, Václav, du bist der große Held. Und er fordert sie auf, kommt mal wieder hoch, Jungs, ihr spinnt wohl, ich verneige mich vor euch, weil ihr könnt nicht erahnen, was ihr und eure ganzen Freunde sozusagen dazu beigetragen haben, dass wir hier im Kommunismus nie aufgegeben haben, dass wir gewissermaßen immer das Lied der Freiheit gesungen habt. Und ich glaube, das ist also auch für mich sozusagen das Symbol dafür, welche Bedeutung diese Musik hat. Und das sollten wir uns auch heute immer wieder bewusst machen, wenn wir über Diktaturen reden, welche sozusagen scheinbar nicht politischen Einflüsse von außen wichtig sind für die Leute, die in einer Diktatur leben. Und wenn es nur darum geht, dass man sie nicht vergisst, dass man immer an sie denkt, das erscheint mir ganz wichtig, weil das baut die Leute auf und dass man eben, wenn man notgedrungenermaßen mit den Herrschenden redet, auch immer irgendwie versucht, mit der Gesellschaft, mit den Leuten, die gewissermaßen zu den Unterlegenen in diesem aktuellen Geschichtsprozess zählen, dass sie Gespräch sucht, weil das Lied der Freiheit verstummt, vor allen Dingen dort nicht, wo es Freiheit nicht gibt.
Ein besseres Schlusswort hätte ich mir nicht wünschen können. Ilko Sascha Kowalczuk, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, was die Rolle von Musik auch im politischen Prozess, glaube ich, sehr, sehr deutlich gemacht hat. Als Historiker hat man ja manchmal damit zu kämpfen, dass da so gesagt wird, dass Musik, das ist das Schöne nebenbei, das ist die weiche Geschichte und die harte Geschichte ist die Politik, aber ich glaube, hier ist sehr deutlich geworden, wie beides eigentlich zusammen gedacht werden muss. Ich danke Nina Peters vom Theaterverlag des Surkamp Verlages für die Idee zu diesem Gespräch. Ich danke Max Knoth vom Max Knoth Filmmusikstudio, der uns die Technik hier zur Verfügung gestellt hat und ganz besonders aber eben dir, Ilko Sascha Kowalczuk, für dieses Gespräch.
Ich danke dir auch, Bodo, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gerne.